vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben.
Vielen Dank, Ursula. Guten Morgen. Oh. Ich bete Marc schön zum Anfang und dann nehme ich euch mit rein, einfach in das, was Gott mir für heute aufs Herz gelegt hat. Himmlischer Vater, danke, dass du hier bist, dass du unter uns bist und dass du heute Morgen aus deinem Wort zu uns reden willst. Dein Wort ist lebendig und es ist voller Kraft und es ist so scharf. Und ich bete einfach, dass du uns heute Morgen schneidest mit deinem Wort, dass du uns beschneidest, dass du uns ermutigst, dass du uns ermahnst, dass du uns auferbaust und dass du uns einfach die Wahrheit zeigst, Heiliger Geist, dass du uns in alle Wahrheit führst. Danke, dass du das tun kannst und wir sagen einfach, wir brauchen dich, Jesus. Amen. Ja, ich habe euch heute einige Bibelstellen mitgebracht. Ich fange einfach mal an zu lesen. Aus Matthäus 18, da heißt es: Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Die zweite Stelle, die ist relativ ähnlich. Aus Lukas 18, da heißt es: Jesus segnet die Kinder. Sie brachten aber auch kleine Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Als es aber die Jünger sahen, tadelten sie sie. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird gar nicht hineinkommen. So, jetzt frage ich mal hier in die Runde. Was denkt ihr, was macht denn ein Kind aus, dass Jesus uns quasi das als Vorbild hinstellt und sagt, wenn ihr nicht das Reich Gottes so annimmt, dann könnt ihr gar nicht reinkommen? Ihr dürft gerne mal was rausrufen, was das quasi bedeutet. Hat jemand eine Idee, bevor ihr einschlaft? Habt ihr es alle gehört, hoffentlich? Dass wir Zeit mit dem Papa verbringen?
Dass wir vertrauen auf den Papa.
Jawohl, sehr cool. Dass wir auf den Vater vertrauen, ja.
Vollständige Abhängigkeit.
Abhängigkeit.
Kindlicher Glaube.
Kindlicher Glaube.
Unbeschwertheit.
Auch sehr gut, Unbeschwertheit, ja. Sehr cool. Kinder sind ehrlich, ja. Das stimmt, ja.
Nicht verkopft.
Nicht verkopft, auch das stimmt, ja. Come on. Ich habe zufällig drei kleine Kinder gerade. Deswegen muss ich bei dem einen oder anderen Punkt gerade mehr lachen, bei dem Kinder sind ehrlich. Das kann manchmal auch ein bisschen wehtun, aber die sagen halt, was sie denken. Wir haben noch nicht die ganzen Filter. Was könnte der andere Mensch denken? Ich habe auch drei Punkte, also es war alles cool, vielen Dank. Ich habe mal drei Punkte so aufgeschrieben, wo mir so in den Sinn kamen. Erstens, Kinder nehmen Geschenke an. Also wenn du einem Kind was Nettes gibst, sei es eine Süßigkeit, würde eigentlich kein Kind sagen, ach, brauche ich nicht, will ich nicht. Also würde mich überraschen. Kinder vertrauen blind den Eltern normalerweise. Also in einer heilen Familie ist das der Fall. Und Kinder sind absolut hilfsbedürftig. Die einen oder anderen, ihr haben ja auch Kinder, vielleicht auch schon ein bisschen größere, aber wenn ihr euch mal so zurück erinnert, wie das war, mit Stillen, Wickeln, man muss das Baby wieder auf den Arm nehmen, dass es ein Bäuerle macht. Und das dauert ganz schön lang, bis so ein Mensch mal selbstständig ist. Bei dem manchen dauert es ein bisschen länger, bei manchen geht es ein bisschen schneller. Ist auch ganz interessant, im Tierreich, die Tiere, die sind ja teilweise so gemacht, dass sie schon, also ich habe gelesen, ein Pferd, das kann eigentlich schon ziemlich schnell nach der Geburt auch laufen, einfach weil es vielleicht flüchten muss vor einem Feind. Wenn ich so überlege, bei den Menschen dauert das einfach deutlich länger. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist Folgendes, dass die Haltung eines Kindes Demut ist. Ein Kind weiß eigentlich, es hat nichts vorzuweisen, keine Verdienste irgendwie. Und die Frage, die ich uns heute Morgen stellen will, also nicht nur für jetzt, sondern auch für die Woche, für die Zeit einfach, wo ihr über das nachdenkt, können wir uns unsere eigene Hilfsbedürftigkeit eingestehen, also es akzeptieren und auch annehmen. Ich möchte heute so ein bisschen darüber sprechen, wie abhängig wir sind von Jesus und wie sehr wir auch einander brauchen. Und ich finde, man muss da immer ein bisschen schauen. Es gibt Leute, die quasi so eher die Überzeugung haben, ich brauche nur Jesus, ich kriege das mit Jesus alles allein irgendwie gebacken. Und ja, wir brauchen absolut Jesus, 100%. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir auch Gemeinschaft brauchen mit anderen Gläubigen. Und dann geht es wiederum Leute, die vielleicht so sehr auf die Gemeinschaft aus sind und immer irgendwie den Pastor fragen, was sie denn machen sollen in dieser oder jener Situation und vielleicht gar nicht so sehr erstmal zu Jesus gehen. Und ich möchte einfach heute Morgen darüber sprechen, dass wir beides brauchen. Und ich finde diese Metapher von diesem Kind, wo Jesus quasi sagt, dass wir wie Kinder werden sollen, verdeutlicht es einfach ganz gut. Ich habe einen Sohn, der Josef, das ist mein Jüngster, der wird jetzt dann 14 Monate und ich habe zwei größere Mädels und es ist ganz interessant, auch jetzt mal so ein bisschen den Unterschied zu sehen. Josef ist noch viel abenteuerlicher unterwegs, der klettert irgendwo hin, wo er halt, also irgendwo hoch, der kommt auf Stühle drauf, auf die Triptraps von meinen Kindern. Und gestern ist er auf den Schreibtisch von der Ida geklettert und saß dann einfach auf dem Schreibtisch oben drauf. Und keine Ahnung, wie der wieder runtergekommen wäre oder was er auch gemacht hätte. Ich habe dann schon so gedacht, okay, Fenster dürfen wir auf keinen Fall mehr so ganz aufmachen zum Kippen, zum Lüften, nur kippen. Aber was ich eigentlich damit sagen will, ich glaube, wir sind manchmal wie so Kinder. Wir bringen uns auch manchmal in Situationen und kommen auch irgendwo nicht selber raus. Oder wenn die Kinder den Kopf irgendwo reinstecken, ich weiß nicht, wer das vielleicht schon mal erlebt hat, die stecken den Kopf durch so ein Geländer oder so und dann stecken sie fest. Klingt lustig, aber es kann auch ziemlich emotional enden. Und wenn es um das Thema Errettung geht, würde ich sagen, dass der Großteil hier oder hoffentlich alle sagen, jawohl, wir brauchen unbedingt Jesus, allein können wir es nicht. Ich denke mal, das würden alle sagen. Und doch vergessen wir manchmal in unserem christlichen Wandel, in unserem Alltag, in unserem Leben mit Jesus, dass wir genauso hilfsbedürftig sind wie bei der Errettung auch in unserem christlichen Wandel. Versteht ihr, was ich sagen will? Weil, ganz ehrlich, wie oft machen wir Dinge halt, wie wir denken, dass wir sie machen sollen oder wie wir es vielleicht von Leuten übernommen haben oder gelernt haben oder halt aus Gewohnheit. Und wie oft nehmen wir wirklich Jesus mit rein in unseren Alltag und fragen ihn, hey, gibt es vielleicht eine bessere Möglichkeit, das zu machen, was ich gerade mache? Oder was denkst du denn darüber? Oder wie soll ich denn eigentlich reagieren? Oder was ist auf deinem Herz? Oder was wünschst du dir? Und ich glaube, manchmal verlieren wir da quasi in diesem täglichen Wandel mit Jesus dieses Bewusstsein für unsere Abhängigkeit. Versteht ihr, was ich sagen will? Und ich habe euch einen Vers mitgebracht aus Sprüche 3. Ich finde, der beschreibt das auch ganz gut. Sprüche 3, Vers 5. Da steht: Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Also hier steht, dass wir auf Gott vertrauen sollen, auf den Herrn, im Endeffekt wie ein Kind dem Papa vertraut, und dass wir uns nicht auf unseren Verstand verlassen sollen. Ich könnte mir vorstellen, für uns Deutsche ist diese Bibelstelle vielleicht noch herausfordernder wie für andere Menschen. Aber wie oft verlassen wir uns auf unseren Verstand, auf unser Gehirn, auf unsere Denkweise, auf unser Urteilsvermögen? Und auch diese Stelle, halte dich nicht selbst für weise. Ich meine, wie schnell kann das sein, dass wir uns irgendwas drauf einbilden, dass wir vielleicht auf der und der Bibelschule waren oder oh, ich habe schon die und die Bücher gelesen oder ja, ich habe das Buch der Sprüche schon so oft durchgelesen, deswegen habe ich es jetzt drauf und weiß, wie der Hase läuft und krieg's irgendwie hin. Also ich finde, wir müssen da echt schauen, dass wir uns nicht auf unseren Verstand verlassen und dass wir uns nicht selbst für weise halten. Weil das ist einfach eine Sackgasse, vor der Gott uns hier warnt. Und Johannes 15 müsste ja euch auch allen bekannt sein. Will ich auch nochmal vorlesen, weil hier sieht man das so schön. Da sagt Jesus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Jetzt kommt der Teil, den ich eigentlich besonders betonen will heute. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jesus verwendet hier das Bild von einem Weinstock und einer Rebe. Und es ist ganz logisch, wenn die Rebe nicht mit dem Weinstock verbunden ist, gibt es kein Leben, gibt es keine Trauben, keine Frucht. Und genauso ist es für uns auch. Wenn wir nicht in dieser tiefen Verbindung mit Jesus sind, können wir keine Frucht bringen. Manchmal habe ich mich schon gefragt, oder was mir so durch den Sinn ging auch, ob wir manchmal vielleicht auch die Gefahr laufen, ich muss kurz überlegen, wie ich es formuliere, viel zu wenig eigentlich nach den Dingen nachzujagen, die Jesus hat, und viel zu sehr einfach versuchen, irgendwie halt so ein nettes christliches Leben zu führen. Also im Sinne von, Jesus hat so viele Verheißungen für uns. Und da draußen ist eine Welt, die verloren ist, wo Tod herrscht, wo Krankheit herrscht, wo Menschen in Depression gefangen sind, etc. Und Jesus hat die Lösung für jedes Problem. Und manchmal frage ich mich, ob wir uns viel zu oft um uns selber drehen und viel zu wenig unsere Augen auf die Welt da draußen richten. Und deswegen vielleicht auch irgendwo denken, wir kriegen es alleine hin. Versteht ihr, wie ich meine? Weil wenn du mal vor Unmöglichkeiten stehst, dann betest du, glaube ich, nochmal ganz anders. Und dann bist du dir deiner Schwäche vielleicht auch nochmal ganz anders bewusst, wenn es halt jetzt irgendwie, ich will jetzt nicht das irgendwie schlecht machen, aber so Sachen wie, kleinere Probleme, sage ich jetzt einfach mal. Versteht ihr, wie ich meine? Und ich möchte uns auch heute Morgen daran erinnern, zu dem Auftrag, wo Jesus uns auch berufen hat. Das ist auch immer wieder heute Morgen schon so gefallen, als Eindruck, da draußen ist eine Welt, wo es dunkel ist. Aber Jesus ist das Licht der Welt. Und dieser Jesus lebt in uns und er möchte durch uns wirken. Und um das effektiv zu tun, brauchen wir ihn genauso. Ich meine, da merkt man es ja noch viel mehr, weil ich kann niemanden gesund machen. Ich kann niemanden heilen. Ich kann keine Wunder vollbringen. Ich bin in meiner Menschlichkeit so begrenzt, aber Jesus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit und er mag auch heute Kranke noch gesund machen. Er mag auch heute Menschen, die gebunden sind, noch frei machen und Freude geben und Depression heilen und Herzen heilen. Und ich glaube, manchmal verlieren wir das auch ein bisschen aus den Augen und denken deswegen manchmal auch vielleicht, dass wir so selber das irgendwie doch gebacken kriegen. Aber ich möchte euch einfach daran erinnern, an diesen Auftrag, den wir haben. Heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus und so weiter. Ihr kennt die Stelle bestimmt. Der gleiche Auftrag, den die Jünger damals bekommen haben. In Jakobus steht auch, Gott widersteht dem Stolzen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Also Stolz ist im Endeffekt diese Einstellung, ich kann das, ich krieg's hin, ich brauche keine Hilfe. Ich habe gedacht, vielleicht ist es ein bisschen auch manchmal so eine Männerkrankheit. Nein? Okay, dann nicht. Ich meine, sind wir mal ehrlich, in der Zeit, wo wir leben, wir wollen uns nicht an dieser Zeit orientieren, aber manchmal ist es schon gut, auch sich so anzuschauen, was gibt es für Gefahren. Und so ein Ding ist ja schon so ganz groß, hey, ich will das selber hinkriegen, ich mache das irgendwie, ich will auf meinen eigenen Füßen stehen und mich selber verwirklichen. Und vielleicht ist es, ja, wir haben ja gerade gehört, es ist nicht nur bei Männern so, aber auch dieses einfach Schwäche zugeben zu können. Versteht ihr, wie ich meine? Und genau das zieht Jesus an, wenn wir unsere Schwachheit zugeben können, vor ihm, aber auch voreinander und aufhören, irgendwie ihm was vorzumachen, uns selber was vorzumachen und unseren Geschwistern, mit denen wir Gemeinschaft haben, was vorzumachen. Weil Jesus hat es so krass, der ist die Pharisäer so krass angegangen, wenn wir die Bibel lesen, weil sie was vorgemacht haben. Geschmückte Gräber hat er sie genannt. Und Jesus liebt ehrliche Herzen. So wie zum Beispiel David in der Bibel, der war so ehrlich. Und Jesus liebt es, er liebt Demut. Wenn wir sagen, ich kann es nicht, ich brauche dich, bitte hilf mir. Was für ein gutes Gebet zu sagen, Jesus hilf mir. Ich komme auch in meinem Alltag gerade immer wieder an diesen Punkt mit der Kindererziehung, fordere mich besonders heraus, wo ich immer wieder merke, ich schaff's nicht. Ich möchte auch noch kurz das Gleichnis bzw. die Metapher bringen, dass Jesus der gute Hirte ist. Auch das können wir von vorne bis hinten eigentlich in der Bibel finden, Psalm 23 oder auch im Neuen Testament, wo Jesus gesagt hat, ich bin der gute Hirte, ich gebe mein Leben für die Schafe. Und in dieser Metapher sind ja wir die Schafe. Und die Schafe, die brauchen Führung und die brauchen Schutz. Ein Schaf kann sich nicht selber verteidigen gegen einen Wolf. Keine Chance. Und ein Schaf kann sich auch nicht selber führen. Das braucht einen weißen Hirte. Und genau so brauchen wir Jesus. Und ich habe gestern noch ein bisschen was nachgeguckt zu den Schafen. Da würde ich euch noch was Interessantes vorlesen, weil ich dachte, das passt gut. Zu der Predigt heute. Und zwar geht es da darum, warum Schafe einen Hirte brauchen. Da heißt es Orientierung und Sicherheit. Dann heißt es über die Schafe, das hat mich ein bisschen überrascht, Leittiere in der Herde haben einen hervorragenden Orientierungssinn und führen die Herde an, um Nahrung zu finden und Gefahren zu meiden. Ein Mensch muss diese Führung unterstützen, um sicherzustellen, dass die Tiere nicht in falsche Richtungen laufen. Also es gibt wohl auch Schafe, die haben eine gute Orientierung, aber sie brauchen trotzdem einen Mensch. Ja? Und jetzt passt mal auf, dann gibt es das Phänomen der Herdendynamik. Da heißt es, Schafe folgen oft dem Großteil der Herde, was bedeutet, dass sie einer falschen Richtung folgen können, wenn diese von einem Leittier vorgegeben wird. Dies macht die Führung durch den Mensch wichtig, um Fehlentscheidungen zu korrigieren. Und dann heißt noch, der Schäfer oder der Hütehund identifiziert und meidet potenzielle Gefahren für die Herde. Ohne menschliche Führung sind die Tiere in der Regel ungeschützt vor Raubtieren oder gefährlichen Orten. Ich fand den einen Punkt so interessant, wenn viele Schafe in eine Richtung laufen, dann laufen die anderen Schafe mit. Ist es bei den Menschen nicht genauso, dass man denkt, oh, die das, wenn das so viele denken, ja, da muss es schon stimmen. Ich weiß nicht, also es ging uns ja bestimmt allen so, dass wir hin und wieder mal so Momente haben, wo wir manchmal uns bewusst wird, denke ich lieber noch mal ein bisschen drüber nach. Und das zeigt, wie wichtig diese Hürde ist. Und im Endeffekt sind ja wir die Schafe und wir brauchen Jesus als Hirte, der uns führt, der uns leitet, der uns Schutz gibt, der uns Kraft gibt. Und die Frage für diesen Abschnitt meiner Predigt, können wir unsere Hilfsbedürftigkeit akzeptieren und annehmen? Weil ganz ehrlich, das bringt dich ja gerade hin zu Jesus. Das fördert ja dein Gebetsleben, wenn du verstehst, wie bedürftig und abhängig du bist. Und es gibt noch theoretisch so viel andere Stellen, die ich jetzt hier noch anführen könnte. Zum Beispiel der Heilige Geist ist ja auch der Helfer, der Tröster, der Beistand, den Jesus uns gesandt hat, als er zum Vater gegangen ist. Und er hat sogar gesagt, es ist gut, dass ich zum Vater gehe, weil wenn ich gehe, dann sende ich euch den Beistand, den Helfer. Das zeigt einfach, wie sehr wir ihn brauchen. Und da möchte ich uns heute Morgen einfach ermutigen, das wieder ganz neu irgendwo zu forcieren, diese Abhängigkeit von ihm. Uns nicht auf unser Denken, auf unseren Verstand, auf unsere Ausbildung, auf unser Wissen zu verlassen oder unsere Erfahrung, sondern einfach in jeder Situation zu Jesus zu kommen. Einfach eine Gewohnheit draus zu machen, ihn mit reinzunehmen in den Alltag. Egal wo wir sind. Herr, wie würdest du das machen? Herr, was sind deine Gedanken darüber? Wie soll ich mich verhalten? Was wünschst du dir gerade jetzt? Weil das fördert unsere Beziehung mit Gott so sehr. Es ist ja nicht nur hier sonntags. Und es ist auch nicht nur, dass du halt einmal am Tag betest. Er will ja beständig mit dir in Gemeinschaft leben. Und das ist ja sein Herz, Gemeinschaft mit uns. Und da muss Jesus einfach an dieser ersten Stelle stehen. Dass wir zuerst mal zu ihm gehen. Dass wir, wenn wir Hilfe brauchen, dass wir zu ihm kommen. Zuallererst. Und dann auch zu Menschen. Und da möchte ich jetzt quasi so ein bisschen noch den zweiten Punkt meiner Predigt machen. Dass wir Jesus brauchen und dass wir Gemeinschaft brauchen. Und dass das eine nicht das andere irgendwie ausschließt. In 1. Mose 2, Vers 18 will ich euch kurz vorlesen. Da steht, und Gott, es ist quasi die Schöpfung. Habt ihr ja vielleicht gemerkt, 1. Mose 2. Da heißt es, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Ich habe da mal noch kurz den Kommentar gestern gelesen und ich muss sagen, ich fand es ganz, ich fand es lustig sogar. Ich lese es euch kurz vor. Zu nicht gut heißt er, als Gott sah, dass seine Schöpfung sehr gut war, betrachtete er sie als bis dahin vollkommenes Ergebnis seines Schöpfungsplans. Wenn er nun jedoch den Zustand des Menschen als nicht gut beschreibt, bedeutet das, dass die Schöpfung vor dem Ende des sechsten Tages noch unvollständig war. Denn die Frau, Adams Gehilfin oder Adams Gegenüber, steht da, war noch nicht erschaffen worden. Die Aussage dieses Verses betont, dass der Mann eine Gefährtin braucht, eine Hilfe seinesgleichens. Solange ihn niemand in seiner Aufgabe ergänzte, sich zu vermehren, die Erde zu füllen und zu beherrschen, war er unvollständig. Das zeigt also, dass nicht Eva, sondern Adam alleine nicht klarkam. Die Frau wurde von Gott erschaffen, um der Unzulänglichkeiten des Mannes Abhilfe zu verschaffen. Da muss ich irgendwie schmunzeln. Ja. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will jetzt gar nicht über das Thema Ehe zu viel verlieren, weil man muss natürlich dann auch die Schriften von Paulus damit reinnehmen und das alles sich anschauen. Aber einfach diese Aussage, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich finde, das spricht schon so sehr für sich selber. Und es gibt ja diese bekannte Stelle auch in 1. Korinther 12, die will ich jetzt mal noch vorlesen, weil da geht es um uns alle als Gemeinde. Und Jesus ist das Haupt, also der Kopf, der steuert, der lenkt. Und wir alle, die ganze Gemeinde, alle, die Jesus nachfolgen und seine Jünger sind, das ist macht im Endeffekt den Leib aus, also den Körper. Und da möchte ich euch jetzt was lesen, da heißt es, ein Leib, viele Glieder. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle gedrängt worden zu einem Geist. Also dein Hintergrund ist völlig egal. Wenn du Jesus nachfolgst, bist du Teil von diesem Leib. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, warum gehöre ich nicht zum Leib? Gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib? Gehört es deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bleibe der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib, und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche dich nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leibe, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größter Ehre. Und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab, damit es kein Zwiespalt im Leib gäbe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Denn wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied, daran nach seinem Teil. Ein Arm zum Beispiel ist ja ein Glied, ein Gliedmaß. Genauso ein Fuß, ein Bein und so weiter, haben wir ja gehört. Aber nur ein Arm alleine kann nicht viel machen, der kann sich nicht fortbewegen. Deswegen braucht es den ganzen Leib. Und dieser Abschnitt, da geht es eigentlich um die Gaben in diesem Kontext im Korinther. Und es ist ja auch Fakt, dass jeder von uns unterschiedliche Gaben hat. Was der eine gut kann, da denkt der andere vielleicht, oh, bitte nicht. Will ich jetzt nicht machen, kann ich nicht, liegt mir nicht. Und wir sollen unsere Gaben und unsere Stärken so einsetzen, zuallererst, dass Gott geehrt wird, aber auch, dass wir einander helfen, einander stärken, weil der Leib braucht alle Glieder, dass sie als Einheit zusammenarbeiten. Auch interessant, dass Paulus hier schreibt, dass die kleinen Glieder besondere Ehre bekommen. Ich meine, wie tragisch, wenn jemand leider nicht sehen kann. Der Körper zwar sonst funktioniert, aber es fehlt halt ein ganz großer Teil, ich sage mal, von nur den kleinen Augen so gesehen. Und es zeigt einfach, wie wichtig alles ist. Also wie wichtig jedes Glied ist, meine ich. Und wie wichtig jeder hier ist. Und auch, wenn man jetzt ganz global denkt, die Gemeinde von Jesus auf der ganzen Welt. Ja. Manchmal denkt man ja in der kleinen Gemeinde, wo man so drin ist, so, man wäre der Nabel der Welt oder so irgendwas. Aber wir sind ganz mini, 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 mini Teil in einem ganz großen Leib in der Gemeinde von Jesus. Und doch sind wir aber ihm ganz wichtig. Auch das finde ich so cool. So klein wie wir sind in dem großen Ganzen, so krass wichtig sind wir trotzdem für ihn, dass er sogar weiß, wie viele Haare auf unseren Köpfen wachsen. In Jakobus 5 gibt es so eine Stelle, da gibt es so ein paar, es ist überschrieben mit verschiedene Ermahnungen. Und da heißt es, Jakobus 5, 16, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ich frage mich jetzt, wie wir dieser Bibelstelle gehorsam sein wollen und das tun wollen, was da steht, wenn wir nicht in Gemeinschaft leben mit anderen Christen. Weil da steht, bekennt einander eure Sünden. So, wenn jetzt Leute denken, sie brauchen nicht Gemeinschaft, sie machen alles mit Jesus alleine, wie wollen sie dann einander die Sünden bekennen? Versteht ihr, wie ich meine? Und wie soll dann jemand für dich beten, wenn du keine Gemeinschaft suchst mit anderen Christen? Ich komme wahrscheinlich nachher nochmal auf den Bibelvers zurück, weil den finde ich wichtig. Jetzt springen wir noch kurz zu Hebräer 10. Und zwar Hebräer 10, Vers 23. Ich ermutige euch auch, dass wenn ihr da einfach wollt, das auch nachzulesen, euch einfach auch selber Gedanken dazu zu machen und was Gott euch auch zeigt, wenn ihr diese Bibelstellen lest. Hebräer 10, Vers 23. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Also den Tag, ich denke mal, das bezieht sich auf den Tag der Wiederkunft von Jesus. Was ich hervorheben will aus diesem Abschnitt: Lasst uns aufeinander Acht geben, dass wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere Versammlungen nicht verpassen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber während dieser Corona-Zeit, man will es ja am liebsten alles vergessen, aber da hatte ich so eine Phase, also ich bin eigentlich so voll geprägt mit meinen Eltern, wir sind eigentlich immer sonntags im Gottesdienst. So. Und ist auch eine sehr gute Gewohnheit. Selbst über Jesus steht es, dass er am Sabbat in die Synagoge ging und dann heißt es, glaube ich, in so einem kleinen Nebensatz, nach seiner Gewohnheit. Also, hey, es gibt gute Gewohnheiten. Nicht nur schlechte. Und ich weiß noch, während dieser Corona-Zeit mit den Masken und dieses, man soll nicht singen und diese Sachen halt, sage ich jetzt mal, da kam bei mir so ein bisschen ein Schlendrian rein, dass ich irgendwie gar nicht mehr so Lust hatte, hierher zu kommen. Und dann gab es ja auch die Livestreams, gefühlt an jeder Ecke, und die Leute waren es eh gewohnt, daheim zu sein. Und ich weiß noch, ein Freund, der Ben, hat mich damals echt ermutigt und auch ein Stück weit so ermahnt, hey, schau, dass du wieder regelmäßiger kommst. Du bist auch ein Vorbild für deine Kinder. Wenn die das sehen, dann werden die später wahrscheinlich auch regelmäßiger kommen. Zumindest sind die Chancen viel höher, wenn sie das jetzt sehen und wenn du dich so quasi erziehst. Und was ich eigentlich sagen will, es kann manchmal Situationen geben, warum auch immer, wo Menschen anfangen, halt nicht mehr so regelmäßig in Gottesdienst zu kommen oder nicht mehr regelmäßig in Gemeinschaft mit anderen Christen sind. Ja, ich sage mal, Gottesdienst ist ja mehr wie nur das, was wir jetzt hier machen. Sagen wir einfach mal Gemeinschaft mit anderen Christen. Weil ihr wisst ja bestimmt alle auch, man kann hier drin sitzen und null Gemeinschaft haben mit anderen Menschen. Oder sagen wir, null echte, tiefe Gemeinschaft haben mit anderen Menschen. Und es scheint ja auch so gerade irgendwie in dieser Zeit, wo wir leben, so von Livestream und Internet, ich suche mir den Prediger, der mir das erzählt, was ich möchte, und dem seine Videos schaue ich halt an. Aber in der Gemeinde, da gibt es so viele Leute, mit denen ich nicht klarkomme, oder. Wisst ihr, was ich sagen will? In dieser Zeit, in der wir leben, gibt es da auch echt viele verdrehte Ansichten zu diesem Thema. Aber Gott will, wir können es hier schwarz auf weiß lesen in Hebräer 10, dass wir nicht die Versammlungen verpassen, dass wir Gemeinschaft haben mit anderen. Weil wenn du nicht hier bist und so alleine vor dich hin lebst mit deinem YouTube-Prediger, sage ich jetzt mal, wer soll dich denn dann wirklich anspornen, ermutigen, ermahnen? Wem willst du deine Sünden bekennen? Wer soll für dich beten? Und es sind alles Bibelstellen, die ich ja gerade gebracht habe, wo wir sehen, wie wichtig das ist. Und ich glaube, wir müssen auch wirklich wegkommen, als wirklich Gemeinde ganz global gesehen, davon, dass Dinge unter den Teppich gekehrt werden. Ich finde es irgendwie so bitter, wenn dann nach Sachen rauskommen, Skandal hier, Skandal da. Die Bibel beruft uns dazu, im Licht zu leben. Erster Johannesbrief steht es, ich glaube Kapitel 2 oder 1, Kapitel 1 und 2, so, danke. Dass wir im Licht leben sollen, und dann haben wir Gemeinschaft mit Gott oder miteinander. Und da möchte ich uns heute ermutigen, nachdem wir jetzt so ein paar Bibelstellen angeschaut haben, warum es so wichtig ist, dass wir Gemeinschaft miteinander haben, dass wir Glieder eines Leibes sind, dass wir einander brauchen zur Erbauung, zur Ermahnung, um uns gegenseitig den Rücken zu stärken. Ich meine, es gibt auch so Bibelstellen wie, hey, einer schlägt 1000, zwei schlagen 10.000. Versteht ihr, wie ich meine? So, oder was wir wahrscheinlich auch noch ganz wenig verstanden haben, so diese Kraft der Übereinstimmung, gibt es ja auch so Bibelstellen, wenn zwei Leute übereinkommen, um was zu erbitten, also quasi übereinstimmen, ja. Und da gibt es ja, wie gesagt, auch hier könnte ich noch x Stellen wahrscheinlich anführen und noch viele Argumente finden, um das einfach zu unterstreichen. Aber was ich euch heute mitgeben will, weil wir ja auch quasi alle zwei Wochen diese Kleingruppenzeit haben, dass wir uns in Kleingruppen treffen. Ich möchte euch ermutigen, wirklich tiefer zu gehen. Weil dieses bekennt einander eure Sünden, betet füreinander, das ist nochmal ein ganz anderes Level wie dieses, ja, wir treffen uns zusammen, essen und singen Kumbaya. Sondern das ist wirklich, ich lasse Menschen, ich öffne mein Herz. Ja, natürlich brauchen wir dafür einen sicheren Ort, ja, wo man Menschen vertraut, und das entsteht auch nicht über Nacht. Aber dass wir einfach anfangen, solche Gemeinschaften hier zu kreieren, und es müssen nicht so viele Menschen sein. lieber Qualität in der Hinsicht vor Quantität, dass du vielleicht ein, zwei Menschen hast, wo du wirklich dich transparent machen kannst und sagen kannst, so sieht's aus, das sind gerade meine Kämpfe, das sind meine Sorgen, das sind meine Ängste, das fordert mich heraus, hier hatte ich einen Sieg, hier hatte ich eine Niederlage, das war mein Highlight der Woche, das war mein Lowlight der Woche, hier brauche ich Veränderung, hier habe ich mich selber verurteilt, wo wir wirklich transparent sein können und wirklich andere erlauben, dass sie uns sehen. Natürlich vor Gott, aber auch vor den Menschen. Und ich glaube, es ist wirklich Zeit, dass wir im Licht leben. Ich schlage die Bibelstelle mal noch kurz auf, als letzte für heute, weil das trifft den Nagel echt auf den Kopf. Es ist der 1. Johannes. Und ich finde es auch so tragisch, wenn ich immer mal wieder irgendwie mitbekomme, bin ja doch auch mit Leuten im Gespräch, wenn man irgendwie mitbekommt, dass Menschen Sachen mit sich rumtragen und Jahre später irgendwie dann halt mal das erzählen, das und das ist mir passiert oder das und das habe ich gemacht und ja, es war doof. Weil, ja, ich lese den Vers und dann versuche ich es zu erklären. Wandel in Licht und Sündenvergebung. 1. Johannes, ich lese mal ab 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Kapitel 8 geht es weiter. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünden haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Das war jetzt aus 1. Johannes Kapitel 1. Der Teufel liebt es, glaube ich, wenn wir Dinge im Verborgenen lassen. Weil das ist ein Nährboden für Scham, für Verdammnis, für Selbstanklage, für Zweifel. Wenn wir, bildlich gesprochen, Leichen im Keller haben, sage ich jetzt mal so, ihr wisst wahrscheinlich alles, was ich damit meine und was das vielleicht auch sein könnte, dann kriegt da der Teufel einfach seinen Fuß in die Tür. Ja? Weil selbst wenn wir irgendwie vielleicht denken, also Scham, wenn wir Dinge im Verborgenen lassen und denken, ich hätte mich vielleicht in der Situation anders verhalten sollen und du schämst dich dafür, dann ist die beste Möglichkeit, diesen Scham zu überwinden, ne, wenn du das einfach jemandem erzählst und in das Licht kommst. Und ja, das kannst du, absolut solltest du das mit Jesus bereinigen, weil du wirst dich vor ihm eines Tages verantworten müssen, nicht vor Menschen. Aber es ist sicherlich auch hilfreich, wenn du das zusätzlich noch mit einem Bruder oder einer Schwester tust und auch gehorsam bist zu dem, was in Jakobus 5 steht, bekennt einander eure Sünden. Weil ich finde, das ist ein bisschen was wir auch ein Stück weit vielleicht in unserer Gemeindewelt so ein bisschen verloren haben. Ich meine, in der katholischen Kirche gibt es ja die Beichte und es ist eigentlich eine gute Sache, dass man jemandes erzählt, wenn man irgendwo was verbockt hat und das irgendwo in seinem Gewissen nagt. Und ich weiß nicht, aber wenn es euch so geht wie mir manchmal, dann hinke ich manchmal eher auf dieser Seite vom Pferd, dass ich hart zu mir selber bin, weil ich ja es eigentlich gut machen will. Und auch da kann eben der Teufel dann mit Verdammnis und so reinkommen. Und es ist total hilfreich, wenn wir da einander haben und einfach echt und transparent und ehrlich sein können. Und ich habe mal mit Markus auch über das Thema gesprochen und er hatte da so eine coole Frage. Sie ging in etwa so, ich muss es kurz in meinem Kopf übersetzen, in dieser denglischen Welt, wo wir unterwegs sind. Aber in etwa war der Wortlaut so, gibt es was in deinem Leben oder was ist in deinem Leben, wenn du quasi jetzt dem keine Aufmerksamkeit widmest, das irgendwie adressierst und dich drum kümmerst? Also was gibt es da, wenn du nicht dich drum kümmerst? Is there anything in your life that could cost you your calling if you don't address it now? So in etwa. Also wenn du dich jetzt nicht um diese Sache kümmerst, kann es passieren, dass es dich 10 Jahre später deine Berufung kostet und dich aus der Bahn haut. So, ich habe es ein bisschen verhaspelt, das Zitat, aber ich glaube, ihr habt verstanden, was ich sagen will. Habt ihr mich verstanden? Okay. Das ist eine wichtige Frage. Es gibt ja auch diese Metapher von den kleinen Füchsen, die den Weinberg verderben und normalerweise geht jetzt niemand da raus und sagt, hey, heute breche ich die Ehe als Beispiel oder heute klaue ich was oder, also von uns würde das normalerweise niemand einfach so machen. Das sind oft kleine Abzweigungen, die man nimmt über eine gewisse Zeit und irgendwann kommt man in eine dumme Situation, weil man immer wieder diese Abzweige genommen hat, das vielleicht nie jemandem erzählt hat, vielleicht sich selber noch was vorgemacht hat, nicht ehrlich mit sich selber war und dann findet man sich in so einer Situation wieder und wenn man dann auch noch blöd reagiert, dann kann das halt wirklich richtig kacke werden.
Ja.
Je nachdem, was es halt für eine Situation ist. Aber versteht ihr, was ich meine? Und da müssen wir einfach auch ein bisschen aufhören, uns selber auch was vorzumachen. Und das ist einfach auch eine Frage, die ich euch mitgeben will, dass wir nicht in solche dumme Situationen kommen. Ich höre immer mal wieder in letzter Zeit von verschiedensten Freunden oder so oder Beziehungen, so dass es heißt, ja, gefühlt überall gerade wackeln die Ehen und sind die Ehen angegriffen und herausgefordert und so. Und ich möchte einfach sagen, so weit muss es nicht kommen. So weit muss es wirklich nicht kommen. Wenn wir einfach im Licht leben. Und natürlich gibt es einfach auch Herausforderungen in Beziehungen, absolut. Aber lasst uns doch einfach das berücksichtigen, was Jesus uns gesagt hat, im Licht zu leben. Genau, ich versuche es nochmal kurz prägnant zusammenzufassen. Dann bete ich und dann dürft ihr das einfach mitnehmen in eure Woche. Und auch in die nächste Kleingruppenzeit. Genau, die erste Frage war, können wir uns unsere Hilfsbedürftigkeit quasi akzeptieren und annehmen? Dass wir es nicht alleine hinkriegen, dass wir Jesus unbedingt brauchen und dass wir ohne ihn nichts tun können. Können wir uns das immer wieder eingestehen? Und die zweite Frage, wo hast du tiefe Gemeinschaft mit anderen Christen? Wo bekommst du Ermutigung? Wo bekommst du Ermahnung? Wo bekommst du Feedback? Wer sagt dir auch mal so vielleicht was Unangenehmes? Haben wir das überhaupt? Oder wollen wir das gar nicht, weil wir den anderen nicht auf den Schlips treten wollen? Oder wo redest du auch über deine Fehler, über deine Sorgen, über deine Ängste? Wenn ihr das nicht habt, möchte ich euch ermutigen, sucht euch solche Leute unbedingt. Es ist so wichtig, weil wir brauchen einander. Und ganz praktisch einfach müssen wir versuchen, Jesus in alles mit hineinzunehmen. Durch Gebet, durch dieses Bewusstsein, dass er da ist und auch, dass er uns gerne hilft. Jesus hilft uns gerne. Sonst wäre der Heilige Geist nicht der Helfer. Der macht das gern, der hilft uns gern. Und dann, dass wir einfach versuchen, solche Beziehungen zu kultivieren. In der Kleingruppe oder auch darüber hinaus. Wo wir einfach echt und ehrlich sein können. Dafür bete ich jetzt noch. Und dann ist es einfach an euch, mit diesem Wort zu arbeiten. Herr Jesus, danke für dein Wort. Schenk uns einfach eine Liebe für dein Wort, dass wir es annehmen, auch die Stellen, wo uns herausfordern, ganz besonders die. Jesus, wir wünschen uns eine tiefe Beziehung mit dir. Wir wollen nicht oberflächliche Christen sein. Hilf uns, tief mit dir zu gehen, und wir machen uns einfach gerade bewusst, wie sehr wir dich brauchen, Jesus. In jeglicher Hinsicht. Wir demütigen uns, wir sagen, Jesus, wir brauchen dich. Wir können ja alleine nicht mal richtig lieben, Herr. Hilf du uns zu lieben, wie du geliebt hast. Hilf uns, nach deinem Willen, Vater, zu leben. Ich brauche dich, Herr. Wir brauchen dich. Und hilf uns auch, Beziehungen untereinander zu kultivieren, wo wir ehrlich sind, wo wir Gemeinschaft haben, wo wir Oberflächlichkeiten hinter uns lassen, einfach um tiefer zu gehen. Und ich danke dir, dass du Heilung schenkst an diesen Orten einfach. Ich wurde gerade erinnert an ein Zitat, das ich mal gehört habe von einem Mann, der hat gesagt, es sind Beziehungen, die dich verletzen, aber es sind auch Beziehungen, die dich heilen. Es ist Gott, der heilt, aber er nutzt auch die Beziehungen und er möchte auch Menschen dafür gebrauchen. Und ich möchte jetzt auch noch ermutigen, das kommt gerade irgendwie auf mein Herz, wo hier vielleicht auch Menschen sind, die irgendwo enttäuscht worden sind von anderen. Ich meine, wir leben einfach in Beziehungen, da passieren solche Dinge. Aber wenn du irgendwo diese Enttäuschung mit dir rumträgst und irgendwo spürst, ich tue mir schwer, mich zu öffnen, weil ich habe das mal gemacht und Person XYZ hat schlecht reagiert oder hat komisch reagiert, schließ einfach mal alle kurz die Augen, aber ich würde vielleicht noch kurz die Möglichkeit geben, dass, wenn es dir so geht, dass du einfach deine Hand kurz hebst, wenn du das Gefühl hast, dass du dich da irgendwo so rausgenommen hast, weil du Verletzungen erlebt hast, weil dann würde ich einfach noch für dich beten. Gibt es da irgendjemanden oder seid ihr da alle gut? Ja, okay. Nur Mut. Okay, ja. Dann bete ich jetzt einfach, Jesus, du siehst, wer hier die Hand gehoben hat, wer da Verletzungen erlebt hat. Danke, dass du heilst und hilf einfach, dass sie, wo jetzt die Hand gehoben haben, sich wieder öffnen können und einfach wieder Vertrauen fassen können zu anderen. Herr, ich danke dir, dass wir einander haben. Und dass wir einander auch einfach wachsen, auch in der Wertschätzung füreinander. Jesus, hilf uns wirklich, die guten Dinge im anderen zu sehen und einander höher zu achten. Weil du hast ja gesagt, an der Liebe, die wir füreinander haben, wird die Welt erkennen, dass wir deine Jünger sind. So, ich bete, dass du uns dabei einfach hilfst. Und ich danke dir einfach. Ich bete, dass dieser Same viel Frucht bringt, Jesus. Amen. Amen.
Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet. Musik